Wolltest du schon immer mal nach L.A. reisen?
Hatte Leonardo DiCaprio tatsächlich ein Sex-Iglo in seinem Garten?
Warum sieht Jennifer Anistons Haut mit 50 immer noch so gut aus?
Wo wohnt eigentlich Justin Bieber?
In welche Bar solltest du mit deiner besten Freundin hier in Hollywood gehen?
Wie sieht das tägliche Leben in Los Angeles für den deutschen Auswanderer aus?
Und macht Meditation, Cryotherapy und Microneedling dich wirklich zu einem besseren Menschen?
Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und Ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du und Ich in L.A. Heute mal eine ganz aktuelle Folge.
Ja, denn die Wahl steht vor der Tür und wir sind schon alle ziemlich nervös.
Ja, ist echt. Also wir nehmen heute unsere Folge am Donnerstag auf. Am Dienstag sind die Wahlen und dazu hat sich Silke einen Experten eingeladen. Ich war leider nicht da, als das Ganze aufgenommen wurde. Aber mit wem hast du denn gesprochen, Silke?
Das war wirklich ganz, ganz spannend und zwar mit der deutschen Journalistin Kerstin Zilm. Sie war viele Jahre West Coast-Korrespondentin für das ARD-Hörfunkstudio und machte jetzt viele interessante politische Radioreportagen, unter anderem für den Weltreporter, moderierte auch den Weltreporter-Podcast. Und wie man sich vorstellen kann, ist sie natürlich so kurz vor der Wahl politisch immer auf Achse. Und deswegen freuen wir uns, dass sie sich so viel Zeit für uns genommen hat.
Worüber habt ihr so gesprochen?
Wir lassen die letzten 4 Jahre Revue passieren, sprechen über den harten Wahlkampf, was sich der jetzige Präsident allein die letzten Wochen schon wieder alles geleistet hat. Und wir bekommen natürlich die neuesten Updates und Einschätzungen von Kerstin.
Ja.
Außerdem sprechen wir über die Stimmung in L.A., ne, weil ich muss mal sagen, die meisten hier sind natürlich Demokraten, aber dann, wenn du eine Stunde aufs Land fährst, hast du dann wieder diese Hardcore-Trump-Supporter.
Ja, und deswegen haben auch ehrlich gesagt wirklich schon viele Angst, dass es wieder Randale geben wird, ne? Egal eigentlich, wer gewinnt.
Ja.
Das ist so angespannt, es ist so viel Aggression da, wirklich, die Leute reden gar nicht mehr miteinander, wenn man jetzt nicht auf der politischen Ebene sind, ne? Wie viele Familien da schon dran zerbrochen sind, ne? Weiß ich noch letztes Jahr, wo jemand gesagt hat, nee, wir gehen nicht zu Thanksgiving, zu den Eltern, weil die Trump-Supporter sind oder vice versa. Das ist echt krass.
Ja, meine Freundin war gerade auf einem Online-Date und das Erste, was der Mann sie gefragt hat, war, für wen wählst du?
Wow.
Und hat sie gemeint, sie weiß gar nicht, ob sie wählt diesmal, weil sie kein Fan von Biden ist.
Das ist natürlich die falsche Biden. Antwort.
Von Biden, ich meine von Biden, von Trump und
von
Biden.
Von beiden
Biden. Von beiden Biden. Und da hat er gemeint, ja, ich glaube, du, ich finde dich total sexy und toll und interessant, aber jetzt bin ich total abgeturnt. Und dann ist er aufgestanden und gegangen.
Wäre ich auch. Also ich finde, nicht wählen, wenn man wählen darf. Wir beide dürfen ja nicht wählen. Ne? Und das ist wirklich, was man merkt, dass das so ein krasses Privileg ist, was einem genommen wird.
Es schmerzt. Also ich würde wirklich gerne wählen gehen. Zum Glück sind wir ja in Kalifornien relativ safe, aber wenn ich jetzt in einem Staat wie Michigan oder Florida, Texas leben würde, dann sagt man wirklich, jede Stimme zählt.
Ja, klar, aber allein nur seine Stimme geben zu dürfen, ne?
Ja.
Dass wir noch nicht mal eine Stimme haben, ist manchmal gerade bei so einer wichtigen Wahl schon traurig.
Ja, und da sollte wirklich jeder, der wählen darf, wählen gehen, weil das ja doch ein ganz großes Privileg ist.
Genau.
Ja, dann geht's jetzt mal los mit der Kerstin, die nicht nur richtig gute Fakten mit uns teilt, sondern auch von ihren bedeutsamen Begegnungen spricht, die sie mit Menschen hatte, die direkt von Trumps krassen Entscheidungen betroffen sind.
Du, es hört sich total spannend an. Ich bin jetzt aufgeregt, die Folge auch selbst zu hören. Und ich glaube, anfangen tut es mit einem Auszug aus ihrem Buch.
Ja, so ist es.
Dann viel Spaß.
Film ab. Nee. Ihr Lieben, willkommen zurück zu unserer politischen Folge. Heute mit einer tollen Kollegin, Kerstin Zilm, auch Journalistin. Hallo, Kerstin.
Hallo.
Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade aus Culver City, das ist im Westen von Los Angeles, hatte gerade noch so ein bisschen Küstennebel, als ich hierher gefahren bin, also hatte noch die Jacke an und jetzt habe ich die gerade ausziehen müssen, weil es bei euch wärmer ist.
Komisch, oder? Es ist nicht weit entfernt, halbe Stunde und manchmal sind es wirklich so 5 Grad Unterschied.
Genau, ja.
Ja, auf jeden Fall so schön, dass du es geschafft hast, herzukommen. Wir wissen, wie beschäftigt du gerade bist, weil es sind weniger als 3 Wochen bis zur Wahl.
Ja.
Bist bestimmt fleißig am Arbeiten.
Ja, ich hatte jetzt viel, viel zu tun. Der Deutschlandfunk hat mich gebeten, ihnen zu helfen, weil die haben normalerweise, also ich mache eben vor allem Radio, und die haben normalerweise vor den Wahlen in den USA immer ein riesiges Team auch, was einreist und was dann durch die Lande reist, und Experten aus Washington, die sich mit US-Politik sehr gut auskennen, die kommen dann auch, und die haben halt alle dieses Jahr kein Visum gekriegt, und deshalb haben sie gesagt, hey, kannst du uns nicht irgendwie noch unterstützen? Und dadurch habe ich jetzt richtig viel zu tun, ja.
Ja, aufregender Job auf jeden Fall, wahrscheinlich auch viele schlaflose Nächte. Und du hast gerade gesagt, die Kollegen haben kein Visum bekommen.
Ja.
Puh, das ist natürlich wahrscheinlich auch wegen der Corona-Pandemie. Genau. Und weil natürlich Donald Trump die Gesetze, die Einwanderungsgesetze verändert hat.
Ja, also das hat jetzt, ist das begründet mit Corona. Das ist so die letzte Stufe, wo der nochmal so richtig die Schraube angezogen hat, aber er hat ja schon vorher so viele Gesetze, die gerade mit Einwanderern, Asylbewerbern zu tun haben, die das so eingeschränkt haben. Gerade habe ich eine Geschichte gemacht über die Mauer, die er gebaut hat oder die er angekündigt hat, dass er die bauen will, und was davon tatsächlich gebaut wird. Und ich war überrascht, wie viel seit Februar letztes Jahr, wie viel da tatsächlich gebaut wird, auch durch Naturschutzgebiet, durch Gebiet von indigenen Völkern und eben die Einwanderung. Und die Liste ist quasi endlos. Das hat gar nicht gereicht in dem Beitrag, obwohl der 15 Minuten war, da überhaupt über alles einzugehen. Also wir erinnern uns vielleicht, der Muslim-Ban, also dass muslimische Menschen nicht einreisen dürfen. Damit fing das eigentlich so an.
Ja, Wahnsinn, was jetzt alles in den letzten 4 Jahren, während er Präsident war, passiert ist. Bevor du uns Frage und Antwort stehst, möchte ich so gerne mal kurz über dein Buch sprechen. Du hast es nämlich mitgebracht, und ich glaube, unsere Zuhörer da draußen freuen sich auch, weil viele träumen von Kalifornien. Manche sind auch schon hier und leben ihren Auswanderertraum. Ja. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das heißt Ein Jahr in Kalifornien, Auswandern auf Zeit.
Ja, das habe ich geschrieben. Das ist eine Serie vom Herder Verlag. Die machen so ein Jahr in Paris, ein Jahr in London, ein Jahr in Indonesien, überall in der Welt. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht erzählen könnte, wie das war, hierher zu kommen. Und bei mir war das eigentlich am Anfang gar nicht so unbedingt ein Traum, Kalifornien, bis ich dann eigentlich das erste Mal den Menschen vertreten habe, den ich dann quasi abgelöst habe als ARD-Korrespondentin fürs Radio. Und da war ich hier und dann dachte ich, das ist ja super klasse, weil es alles gibt. Also nicht nur das Wetter. Das Wetter ist natürlich super. Aber als Reporterin, das war einfach, du gehst aus der Tür und jeder Mensch, den du triffst, der hat eine Geschichte, wo du denkst, wow, und es ist so unterschiedlich. Und die Stadt, die verschiedenen Viertel und was sich alles entwickelt. Und du kannst eigentlich für alles, für jedes Thema findest du hier eigentlich einen Menschen, wo du die Geschichte erzählen kannst. Und das fand ich schon toll. Und auch die Natur, wie schnell man in der Natur ist, das war mir überhaupt nicht klar, bevor ich hierher gekommen bin. Und und in dem Buch erzähle ich eben von all diesen tollen Sachen, aber eben auch, wenn man ankommt und okay, dann muss man den Führerschein machen. Ich bin da beim ersten Mal durchgeflogen. Dann muss man irgendwie, die Stadt ist so riesig, wie orientiert man sich da überhaupt? Und alles solche Sachen und die Menschen eben, die man trifft.
Ja, das ist super, weil genau diese Fragen stellen sich halt doch viele, ne? Und auch gerade diese großen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Angefangen, wie du sagst, vom Führerschein, wo man ja immer hört, ach, der ist doch super easy in Amerika. Nee, aber das sind dann Fragen, die musst du auf Englisch beantworten. Ich bin übrigens auch bei dem Quiz das erste Mal durchgefallen.
Ich bin in der Fahrprüfung, also ich bin nicht schnell genug. Ich war in Santa Monica auf einer Kreuzung und der Verkehr, der kam immer auf mich zu und ich dachte, ich kann hier nicht nach links abbiegen, weil dann ist rot, wenn ich hier in die Straße reinfahre. Und dann hat er mich irgendwann angebrüllt und hat gesagt, jetzt fahr endlich. Und hat gesagt, so durchgeflogen, keinen Menschenverstand. Und so, ich dachte, what?
Naja, aber jetzt Gott sei Dank hast du einen Führerschein, sonst hättest du nicht nach Silver Lake kommen können, genau. Weil Bus- und Bahnanbindungen sind ja nicht so gut. Ja, und ich erwähne auch dein Buch, weil wir dann auf Instagram ein kleines Gewinnspiel machen. Also ihr Lieben da draußen, ihr könnt dann Kerstins tolles Buch gewinnen, was wirklich viele Tipps und Tricks und schöne LA-Kalifornien-Stories parat hat. Ja, und jetzt zum wichtigen oder angsteinflößenden Thema, die Wahl. Die Wahl findet am 3. November statt. Donald Trump kandidiert natürlich wieder und für die Republikaner und Joe Biden für die Demokraten. Wie würdest du denn jetzt die aktuelle Stimmung in LA beschreiben?
Also ich finde, hier ist ja, die Mehrheit sind Demokraten, also da in L.A. direkt. Und da ist doch große Anspannung, wenn ich mich so umhöre, auch große Erschöpfung. Also viele Leute sind einfach irgendwie müde von diesen 4 Jahren, von immer diesem Chaos und von man wacht auf und denkt, was hat er jetzt schon wieder gesagt und will ich es überhaupt noch hören, was jetzt aus dem Weißen Haus kommt. Aber irgendwie kann man dem auch nicht entfliehen und wenn man interessiert ist dran, dann will man das ja auch verfolgen, aber ich glaube, man ist so angespannt, erschöpft und kann jetzt kaum noch warten und hoffnungsvoll sind viele, dass die Regierung sich eben ändert, aber man weiß es eben nicht, auch obwohl die Umfragen jetzt gar nicht so schlecht sind gerade für Joe Biden, aber ich glaube, es ist eine große Anspannung und man merkt auch, Orange County ist ja hier jetzt nicht so weit weg, gerade im Süden, wenn man, und das ist immer noch eine Hochburg von Republikanern. Also wir sind dann eben auch umgeben von anderen Meinungen und leider, also das habe ich noch nie so erlebt wie in diesen vergangenen Jahren, dass man eben dann auch kaum noch miteinander wirklich reden kann. Also dass hier so eine wirkliche, die Spaltung, dass man das auch hier sehr spürt.
So extrem war das, glaube ich, auch noch nie. Habe ich noch nie so miterlebt.
Genau.
Und wie du sagst, Orange County ist vielleicht eine Stunde entfernt von L.A. Und da hängt eine amerikanische Flagge neben der anderen an den Häusern.
Ja, genau.
Und keiner hat eine Maske getragen. Ich war nämlich letztens mal da, weil der Strand ja so wunderschön
ja,
ist.
Ja.
Aber dann gehst du in den Supermarkt und die gucken dich komisch ja. an. Weil ja. du eine Maske anhast. Das
genau,
war wirklich
genau. Mir ging es genauso. Ich habe eine Geschichte gemacht da über eine Porsche-Fahrerin, war mal ganz was anderes. Und wir sind da rumgefahren und eng nebeneinander sind die Leute rumgelaufen, ohne Masken. Und wir sind auch, da war noch ein Fotograf dabei. Der Fotograf und ich, wir sind immer mit unseren Masken rumgelaufen. Und der Fotograf hatte dann gesagt, dass er vorher auch angemacht wurde, so mehr oder weniger, was bist denn du hier für ein Sissy, dass du hier mit Maske rumläufst und du und dein die Freiheit und was auch immer dann da kommt. Und dann denkt man, wow, ja, das ist schon anders.
Ja, und es ist halt einfach schade, dass man beleidigend werden muss, ne? Und diese
ja.
Wahl hat, glaube ich, oder auch dieser Präsident hat so das Schlimmste in allen rausgeholt.
Ja.
Ich versuche meine persönliche Meinung ein bisschen zurückzuhalten heute.
Ja, ja, ja.
Sonst
ich meine
zu
auch,
viel
genau,
geflucht.
Genau. Ja.
Aber gut, um Kalifornien müssen wir uns ja jetzt erstmal nicht so viele Gedanken machen. Aber was sagen denn so die landesweiten Umfragen? Du hast gerade gesagt, Biden steht momentan weiter vorne. Ja, wir haben jetzt den 20. Oktober. Das Problem ist aber, und ich glaube, die Angst ist, keiner hat erwartet, dass 2016 Donald Trump gewinnt. Kann sowas denn nochmal passieren, auch wenn jetzt Biden vorne steht?
Ja, also ich glaube, das haben wir eben alle gelernt 2016. Die Umfragen waren, ich glaube, bis auf 1 oder 2 waren alle so, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Und dann, wenn man, dann muss man eben auch sehr genau gucken bei den Umfragen. Hillary Clinton hat ja auch 3 Millionen mehr Stimmen bekommen 2016 als Donald Trump, hat aber trotzdem verloren, weil das Wahlsystem hier eben so seltsam ist, dass das dann, wenn man die Kandidatin, die einen Bundesstaat gewinnt, bekommt all die sogenannten Wahlmänner. Und das sind dann je nach Bundesstaat sind das mal 20, 25, 10, wie auch immer. Und die werden alle, wer gewinnt, kriegt alles. Ob der jetzt mit 2 Stimmen mehr als die Gegnerin gewinnt oder mit 20 Millionen oder was auch immer, dann bekommt halt alle Stimmen. Und deshalb, wenn man jetzt so breit guckt, Biden bei manchen Umfragen 10-11% führt der bundesweit. Aber wie ist das in diesen Staaten, die auf der Kippe stehen, was man hier so die Swing States nennt? Und da sind die Umfragen jetzt auch so, dass in vielen und auch in großen, in Pennsylvania, Michigan, die viele Wahlmänner, ich glaube, es sind auch Wahlfrauen drunter, aber es heißt hier irgendwie Wahlmänner.
Sollte vielleicht mal angepasst werden heutzutage.
Genau, denke auch. Wo die viele haben, dass da Biden aufführt. Aber es gibt eben noch manche, wo auch Trump immer noch vorne steht. Und Florida ist so ein Bundesstaat, wo scheinbar das noch auf der Kippe steht. Aber eben alle Umfragen, spätestens seit 2016, wissen wir, nicht alle sagen wirklich, wen sie wählen wollen. Es kommt darauf an, wer wird gefragt, wer beantwortet solche Umfragen überhaupt noch. Also es ist einfach schwer zu sagen.
Ja, und vielen ist es wahrscheinlich auch unangenehm zu sagen, sie möchten für Trump wählen.
Ja, inzwischen scheinbar nicht mehr so. Also das habe ich gemerkt bei Interviews, wo 2016 man schon noch gemerkt hat, dass manche so ein bisschen fast verschämt oder so gesagt haben, na ja, ich versuche mal den Trump und ich kann Politik nicht leiden und der bringt mal was Neues und warum nicht. Und jetzt ist eher so, dass, ja, na klar, und Trump ist das Beste, was uns passieren konnte. Und da gibt es eben auch Gründe dafür, warum Menschen das sagen und finden und viele von denen sind selbstbewusster geworden.
Was hat denn Trump damals versprochen und was hat er eingehalten? Was hat er verbessert? Was hat er verpatzt?
Was viele sagen, was er eben eingehalten hat und warum sie ihn auch wieder wählen wollen, ist, dass er die Wirtschaft so hoch gebracht hat, obwohl das eigentlich auch viel unter Obama schon eingeleitet wurde. Aber viele sehen das doch als ein Verdienst von ihm, wobei man auch immer sagen muss, wer profitiert jetzt tatsächlich von der Wirtschaft? Viel, was Trump und seine Anhänger, die gucken auf die Aktienmärkte, die, was man auch jetzt sieht, die Aktienmärkte sind manchmal in Rekordhöhe, während irgendwie Millionen sind arbeitslos und verlieren ihre Jobs und Kneipen machen zu, Geschäfte machen zu. Also welche Wirtschaft, wem geht's da wirklich gut? Aber viele sehen das schon noch so und die dann auch sagen, jetzt, wo es so schlecht geht, ist Trump der viel bessere als Biden, um das im nächsten Jahr wieder in Schwung zu kriegen, weil der sich einfach mit Wirtschaft und mit Geld auskennt, ist ihre Meinung. Dann war eines seiner großen Versprechen eben, die Mauer zu bauen. Das hat am Anfang nicht so geklappt, weil er das Geld dafür muss der Kongress genehmigen, weil im Gegensatz zu dem, was er versprochen hatte, Mexiko hat noch keinen Cent oder Peso für diese Mauer bezahlt, also muss er das Geld vom Kongress kriegen. Und der Kongress hat ihm das bisher nur eine kleine Summe, 1,5 Milliarden, glaube ich, haben die ihm genehmigt. Und er hat gesagt, er braucht 18 Milliarden. Dann hat er aber im Februar letzten Jahres, 2019, hat er einen Notstand an der Grenze ausgerufen, was ihm erlaubt hat, sehr viele Sachen auszuhebeln. Und unter anderem also eben auch, wie er mit Asylbewerbern und so weiter umgeht, aber auch den Bau der Mauer, also Regulierung, die es eigentlich gab. Was Naturschutz, was den Schutz von heiligen Städten von indigenen Völkern angeht zum Beispiel, das konnte er außer Kraft setzen. Und er hat Geld aus dem Militärhaushalt in dieses Mauerprojekt gesteckt, selber, ohne dass der Kongress das genehmigt hat. Das ist vor Gericht übrigens, ob er das überhaupt darf. Aber während das vor Gericht ist, wird die Mauer gebaut. Und da habe ich gerade ein Stück drüber gemacht und auch mit Leuten in Arizona via Zoom gesprochen, wie das jetzt aussieht. Und die haben mir dann auch Fotos geschickt. Und das ist irrsinnig. Also das ist eben diese fast zehn Meter hohen Stahlpoller mit Beton und Stahlstreben. Sind da drin, und die gehen hoch quer durch diese Gebiete eben und im Moment bauen die 3 Kilometer pro Tag fast und viel durch eigentlich geschütztes Gebiet. Aber das setzt er um. Wahrscheinlich wird es auch noch ein Foto irgendwo geben die nächsten Tage, wo er sagt, hey, wir machen das. Krankenversicherung hat er schon zum Teil ausgehebelt, die Obamacare, wo es schwierig sein wird, das Mandat, dass man die haben muss, ist jetzt weg. Das sagen aber eben auch viele, na zum Glück, weil warum sollte ich das zahlen, wenn ich denke, ich brauche das gar nicht. Also er hat eben so ein paar Sachen wirklich umgesetzt.
Genau, wir erinnern uns an die Bilder von diesen Detention Camps. Das war ja auch wirklich furchtbar, wie da Familien getrennt wurden. Und natürlich sollte man nicht illegal einreisen und arbeiten. Aber oftmals ist es so, dass viele Jobs, die keiner machen möchte, von Menschen aus Mexiko, Guatemala und anderen südamerikanischen Ländern gemacht werden.
Ja, da war es dann so besonders schlimm, dass die, irgendwie gab es scheinbar keinen Plan, sodass auch das ganz schwer war, zurückzuverfolgen, dann später, als das Gericht gesagt hat, das geht so nicht, zurückzuverfolgen und die wieder zusammenzubringen. Und jetzt gab es die Nachricht, dass die New York Times hat das, glaube ich, recherchiert, dass es noch fast 500 Kinder gibt, die ihre Eltern noch nicht gefunden haben oder wo die Eltern noch nicht gefunden sind, weil die Eltern sind dann zurück nach Guatemala, Honduras, El Salvador abgeschoben worden, ohne es aufzuschreiben, das ist das Kind von denen, die sind da und die bringen wir wieder irgendwie zusammen. Also da ganz gruselig. Aber das sind eben auch so Folgen, die selbst wenn Biden gewählt wird, wie man das wieder auffängt, das wird ganz schwierig.
Oh Mann. Ja, ein großes, großes Versagen der Behörden.
Ja.
Wenn Biden gewinnen sollte, dann hat er ja ganz schön viel Arbeit vor sich.
Genau, ja.
Ja, jetzt zu den aktuelleren News. Es bleibt ja immer spannend mit Trump. Jetzt hatte er ja auch Covid-19.
Ja. Ja,
er soll auf jeden Fall sich infiziert haben, war dann aber schon nach ein paar Tagen wieder super fit und unter Menschen. Glaubst du, das war gefaked oder war das real? Also, weil er war ja derjenige, der eigentlich die Pandemie nicht so ernst genommen hat und das alles so belächelt hat. War das jetzt sein Plan?
Ja. Also, was ich ein bisschen tragisch finde, ist, dass wir uns das echt auch ernsthaft fragen überhaupt. Dass wir irgendwie, dass man inzwischen so weit ist, dass man nicht mehr glaubt, was aus dem Weißen Haus kommt. Und also ich kann das genauso, ich würde jetzt mal sagen, weil es jetzt mehrere Ärzte gab und auch, dass ich jetzt, selbst wenn es ein persönlicher Arzt, der vor die Kameras gegangen ist, der hat ja wohl auch schon Sachen über seinen Gesundheitszustand gesagt, die nachweislich verkehrt waren, also in welcher guter Verfassung und sein Gewicht und alles sowas. Aber ich würde sagen, da standen ja dann die Ärzte von dem Walter Reed Krankenhaus dahinter und dann würde ich mal sagen, okay, also das glaube ich jetzt mal nicht, dass da so viele irgendwie nicht, dass da nicht einer irgendwie, dass das an die Presse kommt, dass da einer sagt, hey, übrigens, das war nie so, sondern ich, ja, und das, die Behandlung, ich meine, das ist für manche besorgniserregend, dass Trump mit Steroiden dann auch noch behandelt wird und wo man denkt, okay, das ist dann nochmal vielleicht chaotischeres Verhalten oder so, aber ich glaube, der war da wohl schon infiziert und sind ja auch sehr, sehr viele um ihn herum infiziert worden. Wenn das aber ein Coup gewesen sein soll, um zu zeigen, hey, ist alles nicht so schlimm und so tritt er ja auf und sagt irgendwie, hey, macht euer Leben weiter, Covid darf das nicht bestimmen und ihr seht's hier an mir, ist hier alles. Das scheint nach hinten loszugehen ein bisschen mehr, weil es doch eben die Zahlen über 220.000 Tote hier und das sind dann Verwandte und Freunde, die dranhängen, die davon betroffen sind und die dann sagen, also wenn du hier sagst, hier macht man nicht, dass das so tut nicht so, als wäre das so schlimm, dann geht das nach hinten los. Und jetzt geht's auch in die Staaten, wo sich das Virus ausbreitet, in der Mitte von den USA, die noch auch mehr Trump-freundlich waren und wo dann vielleicht auch mehr betroffen sind, die vorher noch gesagt haben, ach, wir treffen uns hier ohne Maske, ist doch alles hier unsere Freiheit. Und die jetzt sehen, oh Mann, es ist doch vielleicht gefährlicher. Also ja. Ich glaube, er war infiziert. Wissen tun wir das alles nicht. Aber es hat jedenfalls nicht so geklappt, wenn er das als Strategie hatte, um irgendwie zu zeigen, hey, ich bin Superman.
Ja, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen springen, weil wir natürlich nicht allzu viel Zeit haben. Aber Thema Steuererklärung. Ja. Ich habe meine gerade gemacht, letzte Woche. Oh mein Gott, last minute.
Ja.
Und Trump hat aber anscheinend, der hat eine Steuererklärung gemacht, aber hat ja irgendwie ganz, ganz wenig Einkommensteuer bezahlt. Angeblich 2016 und 2017 soll er nur $750 gezahlt haben. Das ist ja eigentlich ein Riesenskandal. Billionär der Mann, Präsident. Ja, wie kommt es dazu? Und er will ja immer noch nicht seine Steuererklärung vorzeigen. Wie schafft es ein Trump immer, dass seine Skandale schnell wieder verschwinden?
Ja.
Und die Republikaner sie vergessen.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also das ist immer, man denkt bei manchen Sachen, oh, wow, das kann ja jetzt eigentlich nicht mehr. Das wird jetzt echt ein Skandal und da kommt er jetzt auch nicht raus, bevor er nicht wirklich die Steuern vorgelegt hat oder so. Es ist so viel. Da kommt den einen Tag, okay, die Steuererklärung, 10 Jahre hat er nichts bezahlt, 2 Jahre hat er $750 bezahlt. Den nächsten Tag kommt irgendwie, ach, jetzt ist er mit Covid infiziert. Den nächsten Tag kommt, er nennt Fauci, den Virusexperten hier hoch angesehen, nennt er einen Idioten. Dann kommt der nächste Tag, es ist jeden Tag wieder was los, wo man denkt, das kann ja alles nicht wahr sein. Und das ist, glaube ich, überfordernd, aber dann ist es eben auch, und dann haben die Medien da schon auch eine Mitschuld, dass die nicht hinten dranbleiben. Also, dass sie sich auf diesen Trick oder auch wenn er dann manche Sachen äußert, ach, das könnte so sein und da ist dieser Skandal mit Bidens Sohn Hunter mit der Ukraine und E-Mails und dann gibt er da irgendwie so ein bisschen Futter, wo dann die Medien wieder draufspringen und wieder gucken anstatt mal. Und natürlich, dann sind vielleicht so Zahlen in der Steuererklärung nicht so sexy oder machen sich nicht so gut in den Nachrichten. Das ist irgendwie kompliziert oder da muss man so viele Zahlen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, also da haben die Medien sehr viel mit zu tun. Und dann ist es aber auch von den Republikanern, die scheinen ja so begeistert davon zu sein, wie viel Anhänger er hat und auch so unter Also manche sagen, sie sind unter Druck, dass sie sonst von ihm lächerlich gemacht werden und in ihrem Wahlbezirk dann jemanden, der noch mehr auf Trump-Linie ist, als Gegner aufgestellt bekommen, wenn sie jetzt nicht mitmachen.
Ja.
Aber dass es da so wenig Widerstand oder auch gesagt wird, also da müssen wir jetzt mal gucken oder so geht's jetzt nicht mehr oder das ist so gegen unsere Werte. Also das ist ja auch, ja, möchte man meinen oder hat man gedacht, dass das eigentlich nicht gehen würde. Aber da sind also diese wenig, dass man sich kaum konzentriert auf eine Sache, dann die Medien und die Republikaner, dass einfach niemand dran bleibt.
Ja, also wie du sagst, wenn man dann doch auch viel Geld hat und Power, wenn sich dann einer gegen ihn stellt, aus seinem Umfeld, dann hat das wahrscheinlich keine guten Konsequenzen.
Nee, die hat er alle irgendwie ausgemistet.
Was hast du denn in deinem Job sonst noch für Erfahrungen gemacht? Also Menschen gerade in Kalifornien, die von Trumps Politik negativ betroffen waren oder auch andersrum. Hast du auch Menschen kennengelernt, die Trump vergöttern?
Also vergöttern ist, glaube ich, ein bisschen viel gesagt, aber ich habe zum Beispiel eine Einwanderin aus Panama, die ist jetzt Mitte 70. Die hat vor 4 Jahren noch so gesagt, die war schon, ach, das ist sowas wie Schwarzenegger, den wir hier hatten und jetzt ist endlich auch mal so ein starker Mann in Washington. Also die fand irgendwie den Typ starker Mann, fand die irgendwie gut. Und die ist jetzt auch immer noch ja und für sie ist das größte Argument, dass Trump sagt, America first. Und das ist für sie irgendwie, sie ist in dieses Land gekommen und das ist das tollste Land, was es auf der Welt gibt. Das hat ihr all die Möglichkeiten. Sie hat hier Familie, sie hatte dann einen Job, sie hat mit der Familie ein kleines Haus und sie sagt, das ist alles nur, das wäre in Panama nie möglich gewesen. Amerika ist toll und endlich ist ein Präsident da, der das auch sagt und der sagt America first. Also ja, das ist dann eben, wenn man so denkt, ach, Einwanderer sind bestimmt alle gegen Trump, so ist das eben auch nicht. Und was ich in letzter Zeit hatte, ich auf der anderen Seite eben die Naturschützer, die an der Mauer, die einfach sehen, wie die Zerstörung da ist, wie manche Tiere, die jetzt in der Hitze, die eigentlich zu bestimmten Quellen gehen, die nicht mehr an die Quellen rankommen, weil da diese Poller sind, diese 10 Meter hohen. Dann aber auch Einwanderer. Ich habe ein paar Geschichten über die Jahre immer wieder mit den Dreamern, den sogenannten Dreamern gemacht. Das sind ungefähr 750.000, die hier leben, die in die USA gekommen sind, bevor sie 17 Jahre alt waren. Und die haben unter Obama so einen Status gekriegt, dass sie arbeiten und Führerschein machen können und hier bleiben, nicht abgeschoben werden. Und Trump hat direkt angedroht, kaum war er gewählt, okay, das beenden wir. Das ging dann nicht wegen der Gerichte. Aber das hat er jetzt gerade, ein Gericht hat sogar gesagt, nee, das geht nicht, das war willkürlich der Beschluss. Aber jetzt haben sie halt trotzdem Einschränkungen nochmal da eingeführt. Und da merkt man schon, also ich habe eben da mit zweien länger geredet und eine, die durch DACA hat die eben ihr Studium gemacht, hat einen Job, hat 2 Kinder, ist jetzt alleinerziehend und die sagt, wenn es das nicht mehr gibt, also sie dann wieder keinen regulären Status hat, sondern illegal in den USA ist, dann muss sie halt wieder ihren Job, den wird sie halt los, weil das geht nicht ohne die Arbeitsgenehmigung. Dann wird sie wieder wie vorher, sagt sie irgendwie babysitten, hundesitten. Und sie stellt sich auch darauf ein, dass sie abgeschoben wird und dann, ja, dass sie ihre Kinder dann aber zurücklässt, damit die in der Schule bleiben können. Und der Vater ist Staatsbürger. Und sie sagt, und dann geht sie zurück, also dann muss sie ja zurück, weil sie abgeschoben wird und fühlt sich nicht sicher, sagt, ist auch nicht sicher für ihre Kinder, weil sie als englisch sprechende Frau, da wird angenommen, sie hätte Geld oder jemand anders hat Geld, da gibt's viele Entführungen. Und ich meine, wenn man dann sowas hört, dann das ist dann schon einfach schwierig. Ja.
Da bekommt man Gänsehaut, das ist dann wirklich so herzzerreißend, heartbreaking. Aber wenn der Mann Staatsbürger ist, sie kann aufgrund ihres Status ihn nicht heiraten.
Naja, die haben sich halt getrennt. Also ich weiß nicht, das habe ich dann jetzt nicht so genau gefragt, wie diese Trennung, warum diese Trennung war. Aber sie sind halt getrennt und das scheint keine Option zu sein, dass er sie heiratet. Weil dann könnte sie irgendwie wahrscheinlich den Weg kriegen. Wobei das jetzt auch, das hat er halt auch komplizierter gemacht mit dem, wenn du illegal eingereist bist, was sie eben ist, mit 3 Jahren mit ihren Eltern aus Mexiko, wo sie keinen Einfluss drauf hatte. Also sie hat ja nicht beschlossen mit 3 Jahren, ich komme jetzt in die USA, sondern Aber wenn man eben illegal die Grenze überquert hat, dann ist das eine bestimmte Straftat, die fällt dann wieder darunter, dass man nicht Staatsbürger oder keine Green Card kriegen kann.
Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil es war ja nicht ihre Schuld, ne? Wie du sagst, sie hatte ja gar kein Mitspracherecht, die Eltern haben sie mit rübergebracht, illegal, und sie hatte ihr Leben jetzt hier gestartet und hat wahrscheinlich null Bezug zu Mexiko.
Genau, also sie hat null, sie sagt, das ist ein Land, das ist ihr fremd, weil sie auch nicht reisen durfte. Sie hatte eben zwar den Status, aber konnte dann eben auch nicht hin und her reisen, also kennt das Land wirklich nicht. Sie sagt, sie hat einen Großvater, der hat ihr schon gesagt, du kannst jederzeit kommen, der hat nicht viel Geld, aber der hat irgendwo eine Farm auf dem Land, der hat gesagt, du kannst jederzeit zu mir kommen, aber das wäre halt dann ein ganz anderes Leben mit, also Freunde, also das ist alle Freunde, Familie, das ist alles hier.
Ja. Wir hatten in Deutschland ja auch die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, 16, ein Riesenthema. Viele wollten ihnen helfen, andere wollten die Flüchtlinge schnellstmöglich wieder abgeschoben sehen und haben gefordert, mach die Grenzen zu, es kommen zu viele rein. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich differenzieren zwischen, ne, wirklich illegal und denen, die ja auch hart arbeiten und sich wirklich versuchen, ein Leben aufzubauen, weil sie vielleicht zu Hause nicht genug Geld verdienen oder aus dem Kriegsgebiet kommen. Und wenn du dann natürlich noch Kinder hast, die ja hier aufwachsen, also da muss man doch irgendwelche Gesetze finden, die für alle in Ordnung sind. Oder denke ich dazu idealistisch?
Nee, und es ist eigentlich gerade mit diesen 750.000 sogenannten Dreamern, gibt es eigentlich, wenn man Umfragen anguckt, gibt es da auch so eine Übereinstimmung unter den US-Bürgern, dass die, also eine große Mehrheit sagt, ja, für die müssen wir irgendeinen Weg finden, dass die auch Staatsbürger werden, weil das stimmt nicht überein, die Papiere, die haben und ihr Leben, was sie wirklich geführt haben. Also da gab es eigentlich, und das ist für viele auch unverständlich, dass das nicht ein Trumpf, dass der Trump das nicht als einen Trumpf genommen hat und gesagt hat, das setze ich jetzt durch, das hat kein anderer geschafft und gemeinsam machen wir das irgendwie. Aber da scheint er hat das immer mal wieder zwischendurch versprochen, aber da scheint seine Anti-Immigrationshaltung doch wieder durchzukommen.
Ja, wie sieht denn Joe Bidens Einwanderungspolitik aus? Also wenn wir jetzt sein Wahlprogramm ansehen, wir wissen, dass Biden im Vergleich zu Trump gegen die Klimakrise ankämpfen will. In Sachen Gesundheitspolitik wissen wir, dass er das Krankenversicherungssystem zugänglich machen will für alle. Damals, als er Vizepräsident war, hat er ja zusammen mit Barack Obama das Gesundheitsprogramm Obamacare eingeführt. Das würde er also auf jeden Fall aufgreifen und noch verbessern. Aber wie steht Biden zum Thema Migration? Ist er pro-Immigration?
Ja, also wir haben ja in diesem Wahlkampf jetzt irgendwie auch so, wie die Debatte die erste gelaufen ist und so, da können sich vielleicht manche erinnern, da hat eigentlich Joe Biden auch sehr wenig Chancen gekriegt, sein Wahlprogramm mal richtig öffentlich darzustellen. Man kann natürlich auf seine Webseite gehen und auch bei manchen, er hat andere Veranstaltungen gehabt, wo man mehr mitbekommen könnte. Was auffallend ist, ist, dass Einwanderungspolitik, Immigrationspolitik in diesem Wahlkampf irgendwie gar nicht weit oben steht. Also das ist die Wirtschaft, das ist das Virus, irgendwie solche Sachen, aber Immigration ist gar nicht weiter oben. Aber man weiß von Biden, hat gesagt, er wird ganz schnell einen Weg zur Staatsbürgerschaft für diese Dreamer finden. Er hat auch gesagt, am ersten Tag seiner Amtszeit wird aufgehört, die Mauer zu bauen. Dann hat er gesagt, er will die Wirtschaft ankurbeln mit Hilfe von Jobs, die mit erneuerbarer Energie zu tun hat. Also er will mehr aussteigen aus Kohle und diesen fossilen Brennstoffen. Das hat er gesagt, das geht manchen nicht weit genug, wie sein Programm ist.
So ein bisschen, he's playing safe, ne? Also ja, er geht auch so ein bisschen auf Nummer sicher. Das ist natürlich dann auch die Kritik, die oft kommt bei den Demokraten, dass da nicht genug gemacht wird. Und dann ist so ein Trump natürlich entweder pro oder contra. Also der ist dann natürlich extrem.
Genau, also das wird ihm, also das ist eben diesen Balanceakt. Also was ich jetzt auch festgestellt habe, als ich mit manchen hier in Orange County, die jetzt nicht mehr Trump wählen, da scheint die Taktik, dass man eben Biden als Kandidat hat und nicht eine mehr progressive Kandidatin Elizabeth Warren oder Bernie Sanders da stehen hat, das scheint zu funktionieren bei solchen Wählerinnen und Wählern, die sagen, ja, das ist eben, das ist jetzt nicht der Sozialismus, vor dem Trump uns warnt. Wobei ja all diese anderen, das ist ja, also wovor die dann Angst haben, dass ihnen eben auch alle Freiheit genommen werden, das ist ja auch gar nicht so. Aber ja. Biden steht eben für dieses Moderate, wir bringen alle zusammen, wir hören jetzt mal allen wieder zu. Wir sind auch mit unseren Partnern im Ausland, sprechen wir wieder. Also das ist eher so ein moderates, wir kümmern uns, wir hören auf mit dem Chaos. Und ich habe wirklich Mitgefühl mit allen. Und das dazu gehört eben, diese Immigration wieder anders zu machen. Und aber eben auch mit Umwelt. Wir sehen, also er hat irgendwann mal gesagt, wo Trump sagt, oh, die Demokraten und die Vorstädte werden in Flammen stehen. Und er hat dann eben gesagt, na, die Vorstädte, da brennt's, da, die sind überflutet, da kommen die Stürme. Das ist alles Klimawandel. Das müssen wir angehen. Das ist die wirkliche Gefahr für Vorstädte und für sowas steht er. Aber eben andererseits frustriert das viele junge Leute, weil es ihnen nicht weit genug geht, weil es da andere Kandidatinnen, Kandidaten gab, die in Sachen Umwelt und auch Krankenversicherung oder auch Finanzierungsstudiengebühren und die da viel weiter gegangen wären. Und dann aus der Sicht dieser anderen progressiveren Wähler dann das Gleichgewicht eher mehr hergestellt haben, weil das ja jetzt auch so zwischen Arm und Reich einfach immer weiter auseinanderklafft.
Ja, und dann hätte man wahrscheinlich auch keinen Republikaner, der dann auf einmal jetzt für die Demokraten wählen würde, weil einfach die Balance nicht da ist.
Also das ist jetzt eben, da verliert man jetzt junge Wähler oder wie wiegt sich das auf? Ist das jetzt besser? Und das ist halt, dann sind wir wieder bei diesen sogenannten Swing States, also wo es auf der Kippe steht. Und das sind eben viele Städte, Staaten, Bundesstaaten in der Mitte, die eher konservativ sind. Und das sind die, die auf der Kippe stehen und wo man dann sagt, okay, da ist es jetzt vielleicht taktisch eben klug, dass man den beiden da hinsetzt. Und dann sind aber eben viele, die sagen, ich habe so die Nase voll von taktisch klug. Wir brauchen jetzt mal, wenn wir Rassismus angucken, wenn wir diese Ungerechtigkeiten angucken, wir brauchen jetzt hier nicht moderat, wir brauchen Reformen, die richtig auch unter die Haut gehen, die auch mal richtig an die Substanz gehen. Und das ist halt weder Biden noch Kamala Harris ist ein bisschen mehr.
Ich wollte gerade sagen, genau. Meinst du nicht, dass sie dann diese Rolle übernehmen könnte, die eventuelle Vizepräsidentin Kamala Harris?
Ja, also ich glaube, das ist ihre Aufgabe auch, dass das gewollt ist, dass das eben eine Frau mit einer, also eine Frau und dann mit einem ganz anderen Hintergrund, der Vater aus Jamaika, die Mutter aus Indien, ganz anders aufgewachsen, jünger, jetzt auch nicht mehr super jung, aber 55 und die hat den New Green Deal auch mit unterschrieben, also viel mehr progressiver, was die Umwelt angeht und das hoffen natürlich viele, dass sie die sein wird, die das auch ein bisschen pusht. Und da müssen wir sehen, wer noch ins Kabinett kommt, käme, wenn die gewinnen sollten. Aber ja, das ist eben so, dass, aber das wird im Moment nicht betont, weil im Wahlkampf, glaube ich, da versuchen alle irgendwie so zu sagen, okay, wir sind jetzt ganz moderat, habt keine Angst, eure Vorstädte werden nicht brennen, ihr braucht eure Waffen nicht abgeben, ihr diese Sachen.
Du hast vorhin erwähnt, dass Trump auch einige wirtschaftliche Erfolge gefeiert hat. Und bei ihm ist es ja so, dass er immer wieder gerne betont, wie viele Jobs er doch geschaffen hat. Es ist auch so, dass 2019 die Arbeitslosenquote in den USA bei nur rund 3,5% lag, dem niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Aber im April während der Pandemie soll die Quote auf fast 15% gestiegen sein, der höchste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. Und 33 Millionen Menschen sollen zum ersten Mal Arbeitslosenhilfe beantragt haben.
Ja.
Wie siehst du hier die aktuelle Entwicklung?
Also es hat gestimmt, vor Covid war die Arbeitslosigkeit sehr, sehr gering. Jetzt ist natürlich alles ganz anders. Ich meine, jetzt, weiß ich nicht, jede Woche immer noch und jetzt sind wir gerade wieder in einer neuen, steigen die Zahlen gerade wieder und jetzt wird wieder gesagt, also es muss noch mehr geschlossen werden. Jetzt ist auch wirklich manche, die noch gerade noch über die Runde gekommen sind, für die ist jetzt, die haben alle Kredite ausgeschöpft, die Freunde, die Verwandten angefragt. Also da ist jetzt einfach nach 7 Monaten irgendwie Schluss und die müssen schließen. Und also es ist gar nicht so. Und wenn er sagt, er hat so viele Arbeitsplätze geschaffen, dann ist ja auch, was für Arbeitsplätze? Also es sind sehr viele mit dieser Gig-Economy, also die Uber-Driver und andere Leute und Pizza-Ausfahrer oder sonst irgendwie was. die alle sehr wenig Schutz haben bei Krankheit oder bei Ausfall oder so irgendwie was. Also es sind diese sehr gering bezahlten Jobs, von denen es deutlich mehr gab. Und er hat ein paar, weil dann manche Minen nicht geschlossen worden sind, wo fossile Brennstoffe, wo Kohle abgebaut wurde oder so, da hat er ein paar erhalten. Aber das ist jetzt auch alles hinfällig. Also mit Corona ist das alles anders geworden. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, na die Wirtschaft, wir sehen ja hier, die Aktien gehen weiter hoch, dann ist das eben ein Teil, der profitiert von manchen Sachen. Aber wenn man hier sich umguckt und auch in Kalifornien, ich meine, wenn ich gucke, was für Geschäfte schon alle dicht sind oder auch bei Bekannten, wenn ich mich umhöre, Freunde in ihr Tango-Studio zu, die, also alles Leute, die sich einfach nicht mehr und zu mit Schulden, weil sie erst gedacht haben, okay, ich schaffe das irgendwie 3 Monate und dann ist jetzt aber doch Schluss.
Ja, das ist wirklich heftig, ganz traurig. Man sieht auch hier so viele For-Rent-Schilder, ne, zum Vermieten. Ja. Also wirklich ganz tolle Shops hier in Silver Lake, die vorher geboomt haben und wo es einfach so schön war, so zu schlendern und zu bummeln. Und jetzt vieles hat so.
Ja, ich weiß auch, ich habe auch versucht in manchen Geschäften, wo ich vorher war, dass ich da immer noch weiterhin gegangen bin oder online versucht habe, was zu bestellen. Oder wir bestellen immer Samstag bei unserem Lieblings-Thai immer noch Essen, weil wir denken, okay, vielleicht, und die halten sich auch immer noch, aber viele sind einfach fertig am Ende, das geht nicht mehr, weil die müssen ja ihre Mieten, und die Mieten sind halt hier horrend, irgendwo einen Laden zu haben.
Ja, absolut, man versucht zu unterstützen, wo man kann. Du hast vorhin auch Rassismus erwähnt, jetzt vor allem in den letzten Jahren und auch dieses Jahr spürt man ja wirklich, wie gespalten die amerikanische Gesellschaft ist. Glaubst du, dass das durch Trump noch intensiviert wurde? Und können sich die Amerikaner davon überhaupt wieder erholen und zusammenfinden?
Also da muss ich mich an die eigene Nase auch fassen, dass ich das vorher irgendwie mir manches auch ein bisschen schön geredet habe oder manches nicht so wahrgenommen habe. Also das finde ich eigentlich das Positive an diesem Ganzen, an Trump und dem Virus, dass wir nicht mehr weggucken können. Also, dass diese Ungleichheiten und dass das so an der Oberfläche jetzt ist. Ich weiß, ich habe das auch in meinen Berichten, dann habe ich das aber so wie gegeben. Also, naja, das hat wieder mehr die Schwarzen und die Latinos betroffen, bla bla bla. Davon unter den Obdachlosen sind mehr Schwarze. Und das war irgendwie wie so ein Fakt. Das war zwar schlimm, aber das war irgendwie so, dass ich dann da auch angehalten habe. Also ich habe nicht mehr weiter dann nochmal richtig nachgedacht. Und man merkt ja jetzt auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich als besonders weiß aussehende Frau, dass ich jetzt auch merke, huch, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt dann dazu? Und wo sind meine Privilegien gewesen und alles solche Sachen? Also das ist auf einmal schwierig, aber ich finde das eigentlich, das finde ich im Grunde sogar ganz gut. Also ich finde es schlecht oder schlimm, weil man merkt, ja, das ist der Trump gewesen, der gewählt wurde, aber meine Güte, wie viele sind da, die diesen Rassismus unterstützen oder die so eine Angst haben davor, dass dieses Land anders wird oder dass sie dann verdrängt werden oder ich weiß gar nicht, was genau dahinter so steckt, das zu unterstützen und wie das verbreitet ist in der Gesellschaft. Und leider hat Trump das halt nie genutzt und auch die Republikaner ihn halt dabei auch so unterstützt, dass er seine Tour da fährt, dass er das Land eben mehr spaltet und mehr Hass sät und mehr wir und ihr und die einen und die anderen gegeneinander, anstatt zu sagen, okay, wir nutzen das jetzt mal, das kommt an die Oberfläche und jetzt gucken wir mal, was machen wir denn jetzt aus diesem Land oder wie können wir das besser machen oder was ist wirklich angesagt und wie können wir gegen diesen strukturellen Rassismus vorgehen und solche Sachen. Also da hätte man sich halt einen Präsidenten gewünscht, die das irgendwie anders angeht im Gegensatz. Und das, glaube ich, ist die schwierigste Aufgabe eigentlich für den beiden, das Land da zusammenzubringen. Ich glaube immer noch, dass sehr viele Menschen sich danach sehnen, dass die echt genug haben davon. Aber wenn Ja, also ich habe jetzt auch manchmal schon so gedacht, also ich gehe jetzt mal von Facebook und all den Sachen runter, weil ich kann es echt nicht mehr angucken. Also wie das auseinandergeht und wie das geschürt wird. Und das zusammenzubringen, das wird eine Riesenaufgabe. Das kann ja auch nicht alleine. Also da muss es, ich weiß nicht wo, überall Initiativen und alles geben, dass wir alle mitmachen da. Und dann eben auch nicht, wenn ich dann nach Orange County gehe und dann tragen die keine Maske und so, dass ich dann auch nicht sauer werde, sondern denke,
genau.
Also dann denke, okay, dann hören wir mal zu, was ist denn, was denkt denn die oder der und warum ist das jetzt so wichtig und wo sind die Ängste oder was ist da eigentlich los?
Ja, ich finde halt auch, ein Präsident muss halt wirklich bei so einem wichtigen Thema auch die richtigen Worte finden und jeden Amerikaner oder jeden Menschen, der hier lebt, ich bin ja noch keine Amerikanerin,
ich auch nicht.
Alle Auswanderer, Ausländer, versuchen anzusprechen mit seinen Worten. Und das kann er ja gar nicht. Dann geht er auf Twitter und beschimpft wieder jemanden. Ja, ich muss die richtigen Worte finden.
Ja, und da ist er halt der vollkommen falsche. Und da gibt es ja auch manche, die sagen, wir sind jetzt mitten in so einer ganz schweren Geburt von einem was ganz Tollem, was dann da irgendwie rauskommt. Und bei Geburten, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir das vorstellen, dass das die Wehen und alles, dass das alles sehr schwierig ist und das tut auch weh. Und danach ist aber alles, hat man irgendwie ein Kind. Und da wären wir halt einfach in sehr schweren Wehen. Also so lang.
Ja.
Und aber ich denke, also ich finde, nach 4 Jahren, dann reicht's jetzt aber auch mal. Also ich glaube, dass man jetzt mit dem Heilen dann mal langsam anfangen könnte.
Ja,
weil ich glaube, wir haben alle hier PTSD nach dem, weil wir alle irgendwie immer hin und her und noch was und noch was. Und irgendwie jetzt ist mal Zeit. Ich glaube, es sind ganz viele, die sich auch echt danach sehen, mal ein bisschen Ruhe und durchzuatmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch Deutschland sowieso.
Ja.
Die amerikanische Presse hält sich da noch ein bisschen mehr zurück. Ne? Aber wenn man jetzt so die deutschen News liest, oder? Darfst du da ein bisschen draufhauen oder musst du da sehr neutral sein?
Also das finde ich eben im Moment, muss ich sagen, als der Trump gewählt wurde, da habe ich gleich gemerkt, da habe ich mich eigentlich ein bisschen aus dem Journalismus sogar zurückgezogen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt hier nicht neutral berichten. Ich kann nicht sagen, okay, einerseits dieses, einerseits jenes, bla 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 bla, sondern ich bin irgendwie aktiver geworden, habe mich da in einem lokalen, in meinem Viertel in so einem Artwalk mehr engagiert und habe gedacht, okay, ich muss jetzt in die Community gehen und ich muss selber was machen. Ich kann jetzt hier nicht nur berichten und irgendwie neutral bleiben. Dann hat mir der Journalismus doch wieder gefehlt und halt gedacht, okay, ich muss jetzt zurück. Und also draufhauen, ich versuche immer noch in meinen Beiträgen meistens, dass man mehr versteht, dass ich irgendwie denke, okay, wieso ist das jetzt so? Also mit dieser Frau aus Panama, weil ich so denke, okay, wie kann man als Einwandererin für Trump sein, Frau und eingewandert, wie geht das? Und dann aber wirklich auch zuzuhören und nicht zu sagen, na, die sind ja bescheuert, sondern zu sagen, okay, woran liegt das?
Ja.
Ja, also und ich bin eben auch nicht die Washington-Korrespondentin, also das ist eben, glaube ich, nochmal anders, wie die berichten müssen, sondern ich berichte dann eben hier von der Westküste und eher, wie das Menschen betrifft, die von irgendwelchen Entscheidungen, die dann abhängig sind, was aus Washington kommt. Und Kalifornien ist ja nun auch der Staat, ich glaube, über 100 Klagen gegen Trump-Entscheidungen hat Kalifornien eingereicht. Und wenn man von da berichtet, dann ist es sehr oft gegen Trump. Und dann muss ich auch manchmal aufpassen, dass nicht alle Berichte von Deutschland, dass sie dann sagen, ja, irgendwas mit Trump, also mit Trump, das verkauft sich immer. Und je ausgefallener oder je verrückter, desto besser. Obwohl das ist dann auch sehr, irgendwann sind die dann auch ermüdet davon, wo die dann auch sagen, nee, jetzt brauchen wir mal was anderes. Jetzt so, ja.
Ja, aber deinen Job stelle ich mir schon interessant vor, dass du halt auch wirklich so viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, Ländern kennenlernst und dann so deren Schicksal erzählst. Ja, das stimmt. Eine Zeit lang habe ich nur Promis gemacht.
Ja.
Also viele Junkets, Interviews hier mit den Schauspielern. Und dann nach ein paar Jahren habe ich mich aber auch erweitert und wie du sagst, arbeite jetzt für viele verschiedene Sender. Und das ist halt total schön, dass man da eine andere Themenvielfalt abdecken kann.
Und ich finde, das hatte mir dann eben auch gefehlt, dass ich dann die Erlaubnis habe, das finde ich immer noch an dem Job toll, dass ich denke, oh, ich kann da hingehen und Fragen stellen, das ist ja mein Beruf und dann erzählen die mir Sachen und ich sehe Sachen, die ich sonst einfach nicht sehen würde. Also das ist schon klasse.
Lass uns noch mal über die aktuellen Umfragen sprechen. Texas und Florida, das sind ja die zweit- und drittgrößten Bundesstaaten, wenn man von der Einwohnerzahl ausgeht. In Texas gewinnen seit 40 Jahren immer die Republikaner.
Ja.
Jetzt liegt Joe Biden in den Umfragen ganz knapp hinter Donald Trump. Wie realistisch ist es denn? Kann Joe Biden das Ruder in Texas und Florida noch herumreißen?
Im Moment sind die Umfragen so, dass das passieren kann. Also deshalb sind die auch beide da unterwegs. Florida mal wieder besonders. Das war ja mit Bush und Al Gore damals. So um 2000 war das ja so ein Drama. In Florida könnte für Biden gehen und das sagen. Und da werden eben im Moment auch schon die Briefwahl-Stimmabgaben, die werden jetzt schon gezählt. Also das Ergebnis könnte am 3. November vorliegen. Und da gibt's auch, ich habe leider meine Unterlagen mit den Zahlen zu Hause vergessen, aber da gibt's also sehr viele Wahlmänner, Frauen von Florida. Und das heißt, wenn das am 3. November an Biden gehen könnte, dann sehen die Chancen sehr gut aus, dass Biden insgesamt gewinnen würde. Und es gibt die Chancen, im Moment hat er einen Vorsprung laut den meisten Umfragen. Wie gesagt, Umfragen wissen wir nicht.
Genau, ja.
Da sind wir wieder beim Anfang, genau.
Man kann ja noch wählen. Viele haben bereits gewählt. Ja. Durch die Pandemie wird dieses Jahr zum ersten Mal viel mehr durch Briefwahl abgestimmt. Trump hat Angst geschürt und gedroht, weil er glaubt, dass da ganz viel manipuliert wird. Was ist da denn jetzt dran?
Ja, also alle Experten sagen, diese Angst braucht man eigentlich nicht haben. US-Bürger haben schon ewig per Briefwahl ihre Stimmen abgegeben und da die Zeichen, dass es da große Sachen gab, wo irgendwas nicht richtig abgelaufen ist, sind sehr gering. Aber was viele sagen, was die Taktik dahinter ist, ist, dass erwartet wird, dass sehr viel mehr Demokraten per Briefwahl abwählen als Republikaner. Und dass dann am Wahltag, am 3. November, und es gibt ein paar Staaten, darunter zwei von diesen sogenannten Swing States, Michigan und Pennsylvania, die dürfen erst am Wahltag anfangen, diese Stimmen auszuzählen. Also die können nicht jetzt schon irgendwie anfangen, dass, und wenn die eben viele tausend Stimmen haben, die per Briefwahl abgegeben worden sind, dann kommen die da so schnell nicht hinterher, die auszuzählen. Das heißt, es könnte sein, dass in den Swing States das am 3. November so aussieht, weil dann nur die gezählt werden, die direkt abgegeben worden sind im Wahllokal, dass es dann so aussieht, als ob Trump gewonnen hätte, diesen Swing State. Und dann sagen die Leute aber, halt mal, wir haben ja hier noch so und so viel tausend per Briefwahl. Und dann sagen aber alle, naja, aber Briefwahl, das wissen wir ja, da wird ja viel Schindluder mitgetrieben. Und dann ist das nicht so glaubwürdig und dann gibt's eventuell den Aufstand. Und weil er hat ja auch gesagt, er ist nicht unbedingt bereit, jedes Ergebnis anzuerkennen. Und das ist ja auch so eine Furcht, die manche haben, dass es dann zu Unruhen kommen könnte, dass die Trump-Anhänger auf die Barrikaden gehen, wenn die sagen, hier, das Ergebnis ist am 3. November, jetzt wir wollen jetzt hier nicht noch 3-4 Tage von dieser Briefwahl, die sowieso korrupt ist, das wollen wir nicht warten.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, wo drin stand, Worst Case Scenario, im schlimmsten Fall Civil War, wenn Trump gewinnt oder Biden gewinnt.
Ja.
Traust du das den Amerikanern zu?
Oh Gott, also ich möchte immer noch denken, dass das wieder so eine Medienmasche ist, um möglichst viel Furcht zu verbreiten und irgendwie die Schlagzeilen, über Schlagzeilen irgendwie die Leserschaft oder irgendwas hochzubringen. Ich meine, die Waffenverkäufe gehen hoch. Es gibt diese Aufrufe eben auch über Social Media von Trump und von Rechten und von anderen, die sagen, Trump-Anhänger sollen am Tag der Wahl in die Wahllokale gehen und zum Teil auch bewaffnet, um zu sehen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, um Schindluder zu vermeiden. Nun darf man in den meisten Wahllokalen gar nicht mit Waffen irgendwie auftreten. Aber die sagen, na, dann stehen die davor und dann ist das Einschüchterung. Und er schürt einfach und manche von seinen Anhängern schüren einfach die Atmosphäre, als ob das richtig wäre, bewaffnet gegen diesen Sozialismus, der mit den Demokraten angeblich droht und das Wegnehmen aller Freiheiten vorzugehen, weil das sonst ganz schreckliche Folgen hätte und dann nicht mehr die USA ist und das ist, rettet die USA. Also ich hoffe immer noch, das ist nur Panikmache mehr und dass das nicht wirklich eintreten wird.
Ja, und dass wenn Donald Trump verliert und Joe Biden der nächste US-Präsident wird, dass er dann auch ein guter Verlierer sein wird. Hoffen wir. Aber ist das realistisch?
Also wir wissen, dass er überhaupt nicht gerne verliert. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste für ihn. Aber ich kann mir manchmal vorstellen, dass er einen Weg finden wird, das zu sagen, dass er nicht wirklich verloren hat, dass er aber im Grunde vielleicht auch schon genug hat von dem Job, dass er den vielleicht gar nicht mehr so gerne macht, sondern dass er den Grund finden wird, warum das jetzt alles nicht wirklich so war, er aber eigentlich gewonnen hat und dass er dann weitergeht, um einen Fernsehkanal oder was auch immer er dann machen möchte, dass er dann damit wieder Geld macht und dass er deshalb dann doch abtreten wird.
Wer glaubst du gewinnt, Trump oder Biden?
Oh Gott, diese Frage.
Ja. Wir wissen, für wen du hoffst.
Ja, das konnte ich nicht richtig, da konnte ich nicht journalistisch neutral richtig bleiben. Ich habe im Moment seit ungefähr einer Woche habe ich ein Gefühl, dass es der Biden tatsächlich schaffen wird. Aber ich bin nach wie vor so, dass ich denke, ich glaube das nicht, bis die alle Stimmen ausgezählt haben und das tatsächlich verkündet ist.
Ich habe Gänsehaut gekriegt, als du gesagt hast, du glaubst, dass er gewinnen wird. Ja, man traut sich gar nicht daran zu glauben, irgendwie nach dem, was vor 4 Jahren passiert ist. Was ist denn, wenn er nicht gewinnt? Könntest du dir vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen nach 17 Jahren? 2003 bist du nach L.A. gekommen.
Also ich muss sagen, dass in den letzten ich habe das noch nie so gehabt. Ich bin hier sehr zufrieden. Ich bin hier mit meinem Job, ich habe hier geheiratet. Ich liebe die Natur hier rundherum. Ich liebe die Menschen hier, was ich hier arbeiten kann, die Geschichten, die ich machen kann. Und habe nie, wenn andere Leute gesagt haben, ich überlege, nach Deutschland zurückzugehen. Das hatte ich nie. Und ich muss sagen, dass ich jetzt manchmal gedacht habe, Mensch, Europa und Deutschland, das sieht gar nicht so schlecht aus. Warum bin ich eigentlich jetzt noch hier, mit wo echt so viel im Argen ist? Und was mache ich hier eigentlich? Und dann, also das waren zum Teil, als die Black Lives Matter Demonstrationen kamen. Und dann habe ich eben manchmal gedacht, nee, es ist auch ein ganz toller Moment, um hier zu sein. Aber wenn Trump eben nochmal gewählt wird, boah, das ist schon schwierig. Ich meine, mein Mann ist hier und hat hier seine Arbeit und ist da nicht so flexibel, aber ich meine, und wir sind in Kalifornien, ist alles immer noch ein bisschen anders als im Rest des Landes. Also insofern, aber es hat ja Einfluss auf alles. Es hat auch auf uns die Entscheidung, die da, ob es mit Krankenversicherung, Umweltschutz, das hat ja auch Einfluss auf uns. Und
auf jeden Fall.
Ich sehe mich nicht jetzt auswandern, aber die Stimmung wäre schon ganz schön schlecht.
Ja. Also ich glaube, dann braucht man viel, viel Zeit, um sich davon zu erholen. Aber dann lass uns positiv denken und hoffen, dass Biden gewählt wird, damit das Land irgendwie auch eine Chance hat. Ne? Vielleicht kann man zum Abschluss, würde ich ja so gern eine ganz kleine Passage aus deinem tollen Buch lesen, was ja unglaublich positiv ist, was Amerika und Kalifornien angeht. Vielleicht hast du da ein, zwei ganz tolle, inspirierende Sätze für unsere Zuhörer.
Ach du meine Güte, jetzt hast du mich hier aber mitten auf den, jetzt muss ich mal gucken.
Auf jeden Fall ist das auch ein ganz schönes Cover mit dem Santa Monica Pier drauf, Wasser, Palmen, so das, wovon man träumt, wenn man an Kalifornien denkt.
Genau. Es ist auch ein bisschen drum, wie das mit meinem damaligen Freund war, der da eigentlich kommen sollte. Und das ist alles so Drama gewesen.
Ich habe hier was gefunden. Und zwar: mit offenem Verdeck fahren wir die Küste entlang. Allein, allein so die Bilder vom Cabriolet.
Ne? Genau, das ist, ja. Mit offenem Verdeck fahren wir die Küste entlang, ohne Musik und ohne viel zu reden. Erst als wir im Stau von Los Angeles landen, mache ich das Radio an. Die Wirklichkeit hat uns eingeholt. Ich drücke Magali an mich, bevor sie vor unserem Haus in ihre Rostlaube steigt. Sie drückt mir einen Kuss auf die Nase. Ben steht schon in der Tür. Na, wie war's? Ich lege meine Nase an seine Halskuhle. Können wir heute Nacht auf der Terrasse schlafen, bitte? Auf einer Matratze unter freiem Himmel und nicht den Fernseher anmachen? Er legt seine Arme um mich. Na klar, wie wär's mit Wein und Käse dazu? Wir machen Picknick unter den Sternen. Im Mondlicht machen wir eine Liste, was wir alles noch in Kalifornien sehen und machen wollen. Auf den höchsten Berg wandern, Mount Whitney, und zum niedrigsten Punkt in Death Valley fahren. Der ist fast 100 Meter unter dem Meeresspiegel, fange ich an. Wein trinken in Napa Valley, sagt Ben. Hippies in Berkeley besuchen. Den Schlammmarathon mit Marinesoldaten in Camp Pendleton laufen. Marihuana-Pflanzen in Humboldt County ernten. Maverick-Monsterwellen in Half Moon Bay surfen. Disneyland. Ich glaube, wir könnten unser ganzes Leben damit verbringen, Kalifornien zu entdecken, sagt Ben mit Blick zum Mond. Das wäre ein tolles Leben.
Wunderschön, toll. Wow, genau davon träumt man.
Ja. Ne?
Und das ist ja schön, dass wir eigentlich auch nach so vielen Jahren immer noch so empfinden.
Ja.
Und ja, wir hoffen, ihr da draußen könnt auch mal wieder nach L.A. kommen, wenn sich so diese ganzen, wenn sich das alles beruhigt. Und für die, die hier sind, good choice, ja, habt ihr gut gemacht. Die, die in Kalifornien leben, wir haben nämlich auch einige Zuhörer aus Kalifornien. Das freut uns natürlich auch total. Und ja, das Buch von Kerstin Zilm heißt Ein Jahr in Kalifornien. Auswandern auf Zeit, super schönes Cover. Und wie gesagt, geht auf Instagram, da verlosen wir ein Exemplar. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst, mitten in deiner politischen Recherche und Journalistenarbeit.
Ja, es hat super Spaß gemacht. War cool. Wunderschön. Klasse.
Danke dir. Dann fahren wir jetzt nach Hause, oder du fährst nach Hause. Genau. Und wir drücken alle die Daumen für den 3. November. Genau. Und ihr Lieben da in Deutschland hoffentlich auch. Dann danke dir, Kerstin.
Gerne, gerne, gerne.
Bis bald.
Ja, tschüss.
Wir hoffen, das Gespräch mit Kerstin hat euch gefallen und ihr habt auch ein paar Sachen erfahren, die ihr noch nicht wusstet. Und jetzt für alle, die Kalifornien lieben, von L.A. träumen, ihr könnt das schöne Buch von Kerstin gewinnen.
Genau, geht einfach auf unseren Instagram-Account, du und ich in L.A. Und unter dem letzten Post werdet ihr sehen, wie ihr mitmachen könnt und das Buch gewinnen könnt.
Wir hoffen, es machen ganz viele von euch mit und freuen uns auf eure Nachrichten.
Genau, viel Glück. Tschüss.
Ciao.